Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Mit oder ohne Sané, was soll Flick tun?
Kurz vor Toreschluss, der Transfersommer, der nimmt nochmal Fahrt auf.
Solidarität fordert die FIFA von anderen, lebt sie aber selbst nicht vor.
Ein Statement gegen Rassismus, das setzt ein Kontinentalteam bei der Deutschlandtour.
Kanonenfutter für Haaland oder Todesgruppe, alles drin für deutsche Clubs bei der Champions League Auslosung.
Das sind unsere Themen, heute sehr reichhaltig am Donnerstag, Stand jetzt 7.07 Uhr, richtig was los und richtig viel Zeug zum Tagesgespräch und deshalb Thema bei uns dazu auch noch Top und Flop und ein Highlight des heutigen Tages in der Sportgeschichte. Wir erinnern an die Eröffnung der Olympischen Spiele 1972.
Und damit schönen guten Morgen zu Stand jetzt, dem ersten Sportpodcast des Tages. Wie ihr hört, sind wir pickepacke voll und unser Partner der Sportinformationsdienst SED hat uns eine Menge dazu beigesteuert. Und wir sind sehr gespannt, ob es euch gefällt. Könnt ihr euch ja dann später vielleicht ja dann auch nochmal kurz verewigen bei uns und könnt uns eine Nachricht schicken. Wir sind sehr gespannt darauf. Andreas Wurm hier. Hi. Oh.
Malte Asmus ist auch hier, freut sich über auch eine Rezension bei iTunes, wenn ihr mögt. Schön, dass ihr auf jeden Fall dabei seid am Tag nach dem Bayern 12-0 Schützenfest gegen den SV Bremen. Ich glaube, wir brauchen dieses Ergebnis nicht unbedingt noch weiter tiefergehend zu analysieren, oder? Lass mal lieber ein bisschen vorausgucken.
Ja, gucken wir voraus. Freitag wird Hansi Flick sein Aufgebot für die erste Länderspiele unter seiner Leitung bekannt geben und Stand jetzt denkt er wohl darüber nach, Leroy Sané eine Pause zu geben, ihn nicht zu nominieren. Was denkst du? Richtig oder falsch?
Ja, wenn Flick sich nicht schon vor seinem ersten Länderspiel selbst widersprechen will, sollte er Sané tatsächlich zu Hause lassen, denke ich. Die Besten sollen spielen, das hat er ja gesagt bei seiner Amtseinführung und das sollte auch so sein. Daran muss er sich auch messen lassen und bei aller hohen Veranlagung, bei allem Talent, das Sané hat, ich mag den Typen eigentlich auch, wenn er wirklich gut spielt, aber zu den Besten gehört er aktuell einfach nicht. Daran ändert jetzt auch das Tor gegen den SV Bremen nichts. Der hat derzeit genug damit zu tun, sich bei Bayern zu behaupten, da wieder in Tritt zu kommen, auch mit den Pfiffen der Fans und den großen Erwartungen an ihn dann fertig zu werden. Wenn er das geschafft hat, dann kann er, soll er, muss er vor allen Dingen auch wieder mit dabei sein. Flick sollte die Tür definitiv nicht verschließen, aber ich würde auch sagen, zumindest ihn jetzt vielleicht auch mal ein bisschen schonen, ihn nicht einladen.
Also ich finde, dass es rund um Leroy Sané ist eine ganz schwierige Gemengelage. Es ist momentan tatsächlich nur Ergänzungsspieler ohne Rhythmus und Selbstvertrauen. Ihn jetzt aus der Nationalmannschaft zu nehmen, setzt dem Ganzen im Grunde ja noch die Krone auf. Dürfte doppelt an ihm nagen, auch wenn es leistungsgerecht wäre. Das, was Flick ja gesagt, gefordert und sich auf die Fahnen geschrieben hat. Aber vielleicht braucht ein Mann wie Leroy Sané jetzt gerade dieses Vertrauen seines Ex-Trainers im Verein und neuen Nationaltrainers. Vielleicht ist es genau diese Länderspielphase, das, was ihm dieses Selbstwertgefühl wieder zurückgeben würde. Die Nationalmannschaft darf aber kein Motivationsakku sein, sondern muss das Ergebnis guter Leistung sein. Vielleicht ist es, ich sag's jetzt mal pädagogisch, wertvoll, wenn man das machen würde. Das ist für Flick ein ganz, ganz schweres Ding. Leistungsgerecht, würde ich sagen, müsste tatsächlich zu Hause bleiben.
Was meint ihr denn? Euer Statement könnt ihr uns natürlich gerne als WhatsApp-Sprachnachricht schicken. Nummer kennt ihr, aber ich sage sie euch trotzdem nochmal. 0331 298 5028 0331 298 5028.
Stand jetzt. Aktuell.
Ein paar Tage sind es ja noch. Erst am Dienstag schließt sich das Transferfenster erstmal wieder für ein paar Monate und kurz vor knapp, da nimmt dieses Wechselkarussell nochmal ordentlich Fahrt auf.
Ja, denn zwei der ganz großen Namen haben sich in Stellung gebracht, wollen am liebsten noch schnell rausschlüpfen. Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo, die wollen weg von ihren aktuellen Arbeitgebern, aus gutem Grund.
Und für Mbappé, da bietet offenbar Real Madrid 160 Millionen, eine ordentliche Stange Geld, wenn man bedenkt, dass Real eigentlich am Hungertuch nagt. Vor einigen Monaten ja noch erzählte, man müsse unbedingt in die Super League, um nicht bankrott anmelden zu müssen. Tja, und jetzt wollen sie mal eben 160 Millionen für Mbappé raushauen, der im nächsten Sommer übrigens ablösefrei wäre.
Ja, nach den Verkäufen von Varane, Manchester United, dort geht er hin, oder Ødegaard zu Arsenal und auch Abgang von Sergio Ramos, PSG, haben sie natürlich auch wieder finanziellen Spielraum dazugewonnen, muss man sagen.
Ja, ich könnte mir vorstellen, Real will vor allen Dingen Mbappé schon mal so ein bisschen signalisieren, Junge, wir wollen dich, wir wollen dich, wir wollen dich auch im nächsten Sommer eigentlich gerne, wir kämpfen für dich, schicken also ein Signal im Grunde schon mal jetzt für den nächsten Sommer. Eigentlich wissen sie ja nämlich auch, dass PSG ihn nicht abgeben will.
Naja, PSG will die Champions League. Dazu brauchen sie die besten Spieler. Geld haben sie ja nur als letztes nötig. Also PSG-Sportdirektor Leonardo lehnt jetzt das erste Angebot ab. Also so wörtlich respektlos sagt er, falsch und illegal sogar. Mit diesen Begriffen kennt sich PSG allerdings auch bestens aus. Aber er sagte auch, aufhalten wolle man Mbappé natürlich nicht, jedoch dürfe er nur zu PSG-Bedingungen natürlich dann wechseln.
Ja, und das heißt natürlich, will Real ihn wirklich jetzt schon haben, dann müssen sie noch ein bisschen draufpacken. Also 20 Millionen mindestens, eigentlich habe ich auch gelesen, 200 Millionen soll die Summe sein, die PSG gerne haben müsste. Ist ja irgendwo auch eine gute Taktik. Sie müssen ihn nicht verkaufen, sie brauchen das Geld nicht, wenn Real aber darauf einsteigt. PSG hätte dann letztlich dafür gesorgt, dass Real im nächsten Sommer dann nicht so zuschlagen kann und hätte im Grunde ihnen sehr viel Geld aus der Kriegskasse genommen, was sie mit ein bisschen Geduld gar nicht hätten zahlen müssen. Also im Grunde ist es eine Win-Win-Situation, weil damit dann letztlich auch Real für den nächsten Sommer ein bisschen geschwächt wäre.
Ja, auf jeden Fall, aber das ist, sich über diese, also gerade über diese beiden Vereine Gedanken zu machen, ist ja fast schon müßig, weil da ja irgendwie offensichtlich auch alle Hebel und alle Regeln außer Kraft gesetzt scheinen. Es ist schon eine Gemengelage, wo man sagen muss, naja gut, also wenn die das jetzt untereinander ausmachen, ihre schmutzigen Geschäfte, dann bleibt's ja linke Tasche, rechte Tasche, möchte man fast sagen.
Nehmen wir Man City noch dazu, die können noch draufpacken, die wollen auch noch draufpacken, ja, die brauchen nämlich noch einen Nachfolger von Sergio Aguero, die brauchen noch einen Stürmer.
Ja, Harry Kane wird es auf jeden Fall nicht, wie wir jetzt hören durften, das können wir sagen, der hat nämlich ganz lautstark erklärt, er bleibe definitiv bei Tottenham. Angeblich hätten die Citizens wohl 176 Millionen Euro für Kane auf den Tisch legen wollen. Die können sie nun anderswo ausgeben, zum Beispiel für Cristiano Ronaldo.
Ja, ob der jetzt unbedingt ins Konzept von Pep Guardiola passt, auch eher fraglich, und aus Turin hört man ja, dass sie dann doch jetzt sehr zuversichtlich sein sollen, Ronaldo allen Gerüchten zum Trotz wohl doch halten zu können. Also ich bin mir sicher, bis nächsten Dienstag wird es da noch einiges an Gerüchten geben. Da werden wir noch über ein paar Dinge hier sprechen müssen.
Top und Flop.
Top des Tages ist Alba Berlin, denn die konnten einen prominenten Neuzugang vermelden. Der amtierende BBL-Champ hat sich nämlich den MVP der Vorsaison an Land gezogen. Jaleen Smith, der kommt für 3 Jahre von den MHP-Riesen Ludwigsburg an die Spree. Der 26 Jahre alte Guard, der hatte ja in der letzten Saison im Durchschnitt 15,2 Punkte, 5,1 Rebounds und 5,3 Assists aufgelegt.
Flop des Tages ist die Absageflut der großen Namen für die US Open in New York. Federer kaputt, Nadal kaputt und auch jetzt noch Serena Williams. Auch sie wird verletzungsbedingt fehlen. Vor 2 Monaten hatte sie in Wimbledon einen Riss der hinteren Oberschenkelmuskulatur erlitten und der ist immer noch nicht wirklich ausgeheilt, dieser Riss. Weiteres Zeichen dafür, dass sich die Ära der 3 großen Superstars der Tennisszene endgültig dem Ende entgegenneigt, so langsam.
Stand jetzt aktuell.
Nicht enden, sondern losgehen wird sie heute, die Deutschlandtour. 4 Tage lang messen sich 132 Radsportler auf 4 Etappen und über 722 Kilometern. Die Deutschlandtour, die führt von Stralsund nach Nürnberg, und mit dabei sind ein paar durchaus prominente Namen. Mark Cavendish, also der Grünträger der Tour. Chris Froome ist mit dabei, Emanuel Buchmann, Nils Pullitt, Sprinter Pascal Ackermann, John Degenkolb und auch Uldi André Greipel.
Doch sie alle werden nicht im Mittelpunkt stehen, das kann man jetzt zum Start jedenfalls schon mal so sagen, denn Asedin Lagab fährt mit. Lagab, das ist ein 11-maliger algerischer Meister, ein sehr namhafter Mann. Nein, ist er nicht, aber einer, den man kennt, denn der Sportdirektor des Bunds Deutscher Radfahrer Moster, den hat er bei Olympia rassistisch beleidigt. Wir erinnern uns daran, und das Kontinentalteam Bike Aid hat Lagab kurzfristig unter Vertrag genommen und wahnsinnig gut, wie ich finde, setzt damit ein ganz dickes Ausrufezeichen gegen Rassismus und damit auch gegen Mostert, der also vollends daneben gelegen hat.
Da werden jetzt ja einige Schlaue sicher kommen und gleich wieder meckern und sagen, ach, das ist doch ein PR-Gag, das machen die doch bloß, um Publicity zu kriegen. Ist es nämlich nicht. Das Engagement gegen Rassismus, das ist nämlich ganz tief in dem Team Bike Aid drin. Das haben sie sich nicht erst jetzt auf die Fahne geschrieben. Das gehört nämlich zur Philosophie. Die Organisation hinter dem Team, der Verein Bike Aid e.V., fördert nämlich seit Jahren gezielt vor allem Sportler aus Afrika.
Ja, natürlich bringt die Lagerverpflichtung dem Team jetzt viel Aufmerksamkeit. Und das sollen sie dann auch haben. Aber eben vor allem auch der Sache. Das ist das Entscheidende. Sie erinnert doch einmal an... Ja, diesen unsäglichen Vorfall bei Olympia sorgt dafür, dass er nicht wieder irgendwo in Vergessenheit gerät, sondern erinnert die Gesellschaft noch einmal daran, wie schwierig, aber gleichzeitig auch wie wichtig es ist, stereotype Denkmuster aufzubrechen.
Tolle Sache. Allerdings traurig ist dabei, dass es ein eher zweitklassiges Team ist, das das Thema nochmal auf die Agenda bringt und eben nicht, wie man es eigentlich hätte erwarten oder auch fordern müssen, der Bund Deutscher Radfahrer oder auch der Deutsche Olympische Sportbund. Eigentlich hätte man sich gewünscht, dass von denen mal was in die Richtung gekommen wäre, aber wir müssen auch nochmal sportlich auf die Tour gucken. André Greipel, der hört ja am Saisonende auf. Für ihn ist es ja wohl der vorletzte Start in Deutschland. Im September will er ja nochmal Frankfurt-Eschborn fahren, aber hier jetzt auch erstmal noch was reißen.
Also Frankfurt-Eschborn, das kann er also als Tourist, ist das doch total unsäglich. Das ist nicht schön da, Frankfurt-Eschborn. Muss er nicht machen. Also da kann er sich schonen. Aber jetzt hat er was richtig Schönes vor der Brust. Stralsund und Umgebung. Das erste Tagesziel Schwerin zum Beispiel, diese wirklich wunderschöne Stadt, kennt er aber natürlich auch bestens als gebürtiger Rostocker. Mhm. Und das flache Terrain sollte dem Sprint-Altmeister auch liegen. Und ihm fehlt in dieser Saison noch ein Sieg. Ein paar Top-Tens konnte er sammeln, aber eben noch kein Rennen gewinnen. Komm doch gern als Erster in Schwerin an.
Ja, wobei für den Tagessieg kommt er sicherlich mit in Frage, aber da ist ja dann auch noch Ackermann oder Mark Cavendish nach dieser sehr starken Tour. Ich hatte das grüne Trikot ja eben schon angesprochen. Der will da sicher auch ein Wörtchen mitreden. Und fürs Gesamtklassement, ja, da muss man dann wohl eher sprintstarke Fahrer mit Klassikertalent auf dem Zettel haben. Vielleicht ja jemanden wie John Degenkolb, der hat sich nach eigener Aussage nämlich auch schon mal das Finale Dahorm rot im Kalender angestrichen. Für einen Franken wäre natürlich ein Sieg in Nürnberg ja eine perfekte Geschichte, sowohl was die Etappe dann angeht, als auch vielleicht dann auch die gesamte Rundfahrt.
Ja, Chris Froome übrigens ist von, ja, vor allem nur als Namen präsent, muss man sagen. Sportlich wird von ihm nicht viel zu erwarten sein. Er hat ja wegen einer noch nicht vollständig ausgeritten Darmerkrankung auf die Vuelta in Spanien verzichten müssen, wird wohl als Rekonvaleszent mitradeln und eben auch ein bisschen Glanz da reinbringen. Ja, also was die Namen angeht, auf jeden Fall geht es endlich heute los.
Heute in der Sportgeschichte.
Und am 26. August 1972, da ging was anderes los. Da erstrahlte der Himmel über München, nämlich passend in Weiß und Blau. Es war der perfekte Rahmen für die Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele damals, begleitet von der markanten Stimme des ehemaligen Schauspielers und 2014 verstorbenen Joachim Fuchsberger. Marschierten damals 121 Teams in die Arena ein. Erstmals waren unter anderem auch Albanien, Saudi-Arabien und Nordkorea dabei.
Naja, jetzt weil du es gerade sagst, Schauspieler Joachim Fuchsberger hat ja mal auch in seiner Biografie viel darüber erzählt und natürlich ganz besondere Spiele, muss man sagen, aber ich bin ja auch ab und zu in solchen Stadien, wie wir wissen, und irgendwie erinnere ich mich ganz oft in einem vollen Stadion an Joachim Fuchsberger und denke mir, wie wird das damals wohl gewesen sein? Ich bin bedauere das ein bisschen bei diesen Spielen, das nicht erlebt zu haben. Ich hätte ihn gerne dazugehört und vielleicht ja auch von ihm was gelernt. Nun ja, 36 Jahre nach den Nazispielen von Berlin sollte nichts machtvoll Militärisches in diesem Stadion bei dieser Eröffnungsfeier mit dabei sein. Leichtigkeit, Heiterkeit soll das neue Deutschland als Gastgeber ausstrahlen. Und dazu gehört natürlich auch, dass Marschmusik nicht dabei ist, stand auf dem Index. Stattdessen spielte eine Big Band ein internationales Medley.
Und damals ahnte noch niemand, dass sich an gleicher Stelle 11 Tage später erneut 62.000 Menschen versammeln sollten, um der 17 Opfer zu gedenken, die beim Terroranschlag auf das Olympiateam Israels ums Leben kamen. Der scheidende IOC-Präsident Avery Brundage, der sprach damals die mittlerweile historischen Worte: The Games must go on.
Ja, ein drittes Mal traf sich deine Jugend der Welt am 11. September, um ja mit einem Tag Verspätung dann die Abschlussfeier im Olympiastadion zu feiern. Das war die arglose Fröhlichkeit des so unbeschwerten Openings 16 Tage zuvor leider längst düsterer Traurigkeit gewichen.
Stand jetzt aktuell.
Kommen wir nochmal zum Fußball. Wir haben es ja eingangs schon erwähnt, Länderspielwoche steht an, die sorgt mal wieder für Ärger. Kennen wir ja schon, wird ja eigentlich immer gemeckert, wenn Länderspiele anstehen, aber diesmal scheint es richtig zu brennen.
Ja, denn die Ligen aus England und Spanien gehen auf Konfrontationskurs zur FIFA und wollen eine Vielzahl von Spielern die Länderspielabstellung verweigern. In der Premier League sind es, Achtung, fast 60 Profis, die nicht fahren dürfen, denn ihre Nationalteams spielen in Risikogebieten, die auf der roten Liste stehen. Und La Liga wird mindestens 25 Spieler nicht nach Südamerika lassen.
Grund natürlich für den Streit Corona. Die Vereine haben Angst, dass die Spieler zurückkommen und dann erstmal in Quarantäne müssen und entsprechend noch länger ausfallen. In England sind ja zum Beispiel 10 Tage Quarantäne zwingend vorgeschrieben, wenn Spieler aus Ländern der roten Liste zurückkommen. Aber das ist nur ein Grund. Es geht eigentlich noch um mehr.
Ja, die Liga ist einfach stinkesauer, dass die FIFA eigenmächtig die beiden Abstellungsfenster im September und im Oktober für die WM-Qualifikationsspiele in Südamerika einfach von jeweils 9 auf 11 Tage verlängert hat, ohne andere Vorschläge zu berücksichtigen, die es dann durchaus gab. Denn das wirkt sich natürlich auch nachteilig auf die Vereine aus, wenn die Spieler erst später zurückkommen.
Ja, und nicht nur in Spanien und in England, sondern eben auch in Frankreich. Paris Saint-Germain zum Beispiel hat sich sogar schriftlich bei der FIFA darüber beschwert. Kann man verstehen, denn sowohl Messi als auch Neymar sind ja betroffen. Es könnte nämlich sein, dass die wegen der Länderspielreisen das Heimspiel am 12. September gegen Clermont Foot verpassen.
Die ECA, die Europäische Clubvereinigung, hat sich auch in diese Frage eingeschaltet. Sie wirft der FIFA Machtmissbrauch vor, weil das alles eben eigenmächtig und nicht in Absprache entschieden wurde. Und auch die DFL kritisiert die FIFA, auch wenn die Bundesligisten kaum betroffen sind, weil nur ein paar Südamerika-Legionäre reisen müssen und zudem in Deutschland keine Quarantäneverpflichtungen für Geimpfte und Genesene bei Einreise aus Hochrisikogebieten also besteht aktuell.
Aber die DFL sagt laut SID auch, Entscheidungen zu Abstellungsperioden müssten den Interessen der Clubs als Arbeitgeber der Spieler und den Interessen der nationalen Ligen Rechnung tragen. Diesen Grundsatz habe die FIFA hier aber missachtet. Tja, was sagt die FIFA?
FIFA-Präsident Gianni Infantino fordert die Clubs auf, solidarisch zu handeln, denn die Abstellung für Länderspiele sei dringend und unglaublich wichtig, wörtlich sagte er. Ich rufe alle FIFA-Mitgliedsverbände, Ligen und Clubs dazu auf, sich solidarisch zu verhalten, wie es sich für den weltweiten Fußball gehört.
Ja, es
Entschuldigung, sich. Dass ich da kurz lachen muss.
Ja, nee, es ist ja richtig. Macht das, was die FIFA sagt, so gehört sich das, wenn der... Oh, das ist typisch FIFA. Solidarisch sollen immer nur die anderen sein. Infantino selber ist derweil unterwegs, schon wieder Sonderrechte für Fußballer raushandeln zu wollen. Der buhlt beispielsweise bei Boris Johnson in England darum, dass den rückreisenden Fußballern anders als Normalsterblichen diese Quarantäne erlassen wird. So viel zur sich gehörenden Solidarität. Es ist echt...
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Gucken wir mal noch, was heute sonst noch ansteht, außer Streit und Zank um die FIFA. Union Berlin steht nach dem 4-0 im Hinspiel zwar schon mit mehr als einem Bein in der Gruppenphase der neuen Conference League, freut sich aber auf eine rot-weiße Party im Rückspiel. Dafür ziehen die Eisernen extra ins Olympiastadion, um noch ein paar mehr Zuschauer reinzukriegen und beherbergen zu können als in der alten Försterei. Ab 2015 geht's dann zum Playoff-Rückspiel gegen Kuopion PS.
Ich habe eigentlich gedacht, der Westen Berlins ist für die absolutes No-Go-Gebiet. Das würden sie niemals machen, aber bringt ja auch ein bisschen mehr in die Kasse.
Ist außerdem ist die Mauer in den Köpfen endlich weg.
Na, natürlich. Das wollte ich sowieso schon gesagt haben, gerade in der alten Försterei. Also, bei den Paralympics in Tokio steht der zweite Wettkampftag auf dem Programm. Dabei greift Radfahrer Michael Täuber auf der Bahn nach einer Medaille. Der deutsche Fahnenträger geht in der Verfolgung über 3000 Meter an den Start.
Die Augen der Fußballfans richten sich nicht nur nach Berlin, sondern vor allen Dingen nach Istanbul heute Abend. Da werden mich die Champions League Gruppen ausgelost. Und für Bayern, den BVB, Leipzig und Wolfsburg, da ist alles drin. Also von Losglück bis Todesgruppe, alles möglich.
Uiuiui, Bayern befindet sich in Topf Nummer 1 zusammen mit Vorjahresfinalist City und Titelverteidiger Chelsea. Gegen die wird es also in der Gruppenphase schon mal nicht gehen. Dafür, darüber hinaus sind im Topf 1 diverse Landesmeister versammelt, also auch zum Beispiel der Europa-League-Sieger FC Villarreal.
Und das bedeutet, es drohen Hammerlose aus Topf 2. Da sind nämlich neben dem BVB PSG, Real, Barca, United, Juve und Liverpool vertreten und sind damit potenzielle Gegner sowohl für Bayern, Leipzig als auch für Wolfsburg. Dortmund dagegen, ja gut, die gehen denen zumindest aus dem Weg. Könnte für den BVB am Ende bedeuten, sie kriegen eine Gruppe mit Villarreal, Zenit St. Petersburg und Malmö FF. Das wäre wahrscheinlich so ein Traumlos. Kanonenfutter für Haaland, aber auch eine Gruppe mit City, Porto und Milan wird drin.
Ja, und die Bayern könnten zum Beispiel Sevilla, Atalanta, Young Boys Bern zugelost werden. Das wäre das vermeintlich leichteste Programm. Oh. Aber auch hier gilt, es könnte auch deutlich härter kommen. Und vor allem für Wolfsburg in Topf Nummer 4 stehen eigentlich alle Zeichen darauf, dass es hart, ach, vielleicht sogar ein bisschen härter wird.
Da haben wir heute auf jeden Fall mal einen vermehrten Blick drauf und die Lose, die am Ende wirklich gezogen werden, ordnen wir dann morgen früh für euch ein. Wir hören dazu sicher auch mal rein bei den Kollegen vom Sportradio Deutschland. Dort gibt's ja alle 15 Minuten frische News, werdet ihr auch über die Auslosung dann natürlich informiert. Und da halten wir uns auf dem Laufenden, da könnt ihr euch auf dem Laufenden halten und ihr hört Sportradio Deutschland über den Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
Und morgen früh ab 7.07 Uhr sind wir dann wieder auf euren Ohren, wenn ihr mit kleinen Stöpseln hört oder gerne auch auf eurer Bluetooth-Box oder wo auch immer ihr uns empfangt. Wir freuen uns, wenn ihr das tut mit dem Podcatcher eurer Wahl oder eben auf meinsportpodcast.de.
Und da gibt es Sport für die Ohren. Rund um die Uhr, klickt euch einfach mal durch. Ihr werdet bestimmt mit was Gutem versorgt und werdet fündig, wenn ihr euch für eine bestimmte Sportart oder ein bestimmtes Thema interessiert. Und wir sagen bis morgen Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich, geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.